Ich fand das immer so schändlich, dass man so getan hat, als wäre man erfolgreich. Und das Krasseste, als ich meine höchste Managementposition bei Siemens übernommen habe, war, dass ich einen Bereich übernommen habe, der minus 280 Millionen Verluste gemacht hat. Und alle haben gesagt, Vera, sei doch froh, es sollten eigentlich 300 Millionen sein. Jetzt kriegen wir auch die Incentive. Und da fing es bei mir an, die ich ja nicht aus sehr gut materiell hinterfüttertem Umfeld komme, pervers zu werden. Ich kann doch nicht eine Incentive-Regelung für Manager ausloben für einen Bereich, der 280 Millionen Verluste macht, wo es droht, 25.000 Mitarbeitende abzubauen. Und der Führungskreis lobt sich, dass es nicht 300 Millionen Minus waren. Das ist krank.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bist du im Podcast Weiterdenken in der Reihe Interviews von und mit Svenja Hofert. In meinem Podcast lade ich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis ein. Mit diesen tauche ich in Themen hinein, die relevant für dich und deine Zukunft sind. Gemeinsam wollen wir erkunden, um was es eigentlich geht und was der Kern der Dinge ist. Heute habe ich mir als Gast Vera Schneevogt eingeladen. Wir unterhalten uns über dienende Führung und was das für Vera immer bedeutet hat und in Zukunft auch für uns alle bedeuten könnte. Sei gespannt auf eine Stunde voller inspirierender Impulse.
Heute ist die Vera Schneevogt bei mir und uns verbindet so viel. Also erstens sind wir der gleiche Jahrgang. Wir lieben Köln. Wir mögen die Eifel und die Vera lebt sogar in der Eifel. Und dann haben wir auch ja mit unseren Eltern so ein bisschen zu tun. Also uns verbindet viel. Der Unterschied ist aber, dass die Vera eine wirkliche Management-Karriere gemacht hat und ich bin viel früher ausgestiegen. Also vielen, vielen Dank, dass du in den Podcast gekommen bist und stell dich doch einfach mal selbst vor.
Ja, herzlichen Dank für diese wunderbare, freundliche Begrüßung, Svenja, und danke, dass du mich eingeladen hast. Naja, ich bin Vera, noch 59 und vielleicht können wir später nochmal über diese magische Zahl des 60. Geburtstages reden. Ich lebe jetzt in der Eifel mit meinem Mann, mit unserem Hund und in dem Ort, in dem wir leben, mit meiner Schwiegermutter und mein Vater lebt 90 Kilometer entfernt von hier, auch in Rheinland-Pfalz, im Westerwald. Dort bin ich geboren. Bis September 22 war ich Chief Digital Officer von Bosch Building Technologies. Davor hatte ich 5 Jahre eine Managementfunktion in einem japanischen Unternehmen, davor 5 Jahre in einem amerikanisch Private Equity geführten Unternehmen und davor war ich viele Jahrzehnte bei Siemens und habe dort eigentlich meine gesamte Managementkarriere und auch das Training dazu absolviert.
Ja, wenn man deinen Lebenslauf liest, dann wird einem so ein bisschen schwindlig, was du auch jetzt gerade noch so machst, weil so viel ist. Und wir beide haben uns ja kennengelernt. Du hast mich auch mal korrigiert im Vorgespräch in Heidelberg. Ne?
Genau.
Und da warst du bei diesem japanischen Unternehmen.
Genau.
Und in dem Buch, was du verfasst hast, da geht's auch teilweise um die Kultur, die du da erlebt hast.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr spannend. Und es ging, glaube ich, um Systemik, ne?
Also, genau.
Erinnerst du dich noch?
Ja, ich erinnere mich gut. Also Japan und auch diese Arbeit in dem japanischen Unternehmen hatte so zwei Facetten. Einmal war es, sag ich mal, die normale Managementarbeit, die ich jetzt auch aus meinem Job vorher kannte, ein bisschen umfangreicher als das. Was ganz neu war für mich, die Kultur in Japan, aber auch für ein asiatisches Unternehmen zu arbeiten. Und in diesem Kontext war ich doch eher der westlichen Welt bis dahin zugewandt. Und das war mein erster richtiger Kontakt mit der östlichen Welt, die viel miteinander zu tun haben, aber auch viele Dinge ganz unterschiedlich sehen. Und in dem Zuge kam eben die Anfrage von Rudi Fischer, der ja dieses Institut in Heidelberg hat und sich sehr stark um dienende Führung kümmert. Und da Japan ein ganz anderes Führungsverständnis hat als die westliche Welt, also insbesondere die amerikanische, habe ich damals einen Vortrag dazu gehalten. Und in dem Zuge haben wir ein Seminar, glaube ich, alle zusammen gemacht, was ich bis heute noch mich sehr stark beeindruckt hat, weil so viele Menschen aus verschiedenen Perspektiven, da war, glaube ich, ein Dirigent und ein ehemaliger Investmentbanker und ich dachte so, Mensch, interessant.
Günter Dück war auch da.
Ja, und der Günter Dück war da, genau. Also einer der, der meiner, also einer der Idole in der IT und in der Technologie,
auch, ne?
Genau.
Ja.
Und ich fand das ganz toll, dass es aus so vielen verschiedenen Perspektiven das Thema Führung und dienende Führung auch beleuchtet wurde.
Genau, das soll ja auch hier so ein bisschen der Schwerpunkt sein. Also wir werden über verschiedene Themen reden, über Karriere, aber auch dienende Führung. Und damals erinnere ich mich, da hatte ich auch einen Vortrag über Agilität. Da war das
ja
gerade am Anfang.
Stimmt.
Und mittlerweile ist es ja, ja, man kann sagen, nicht mehr so gehypt. Jedenfalls in meinem Erleben. Ne? Und in dem Buch Dienende Führung sind wir, glaube ich, auch beide vertreten. Ne?
Wenn ja,
ich
das, genau.
Vielleicht bevor wir so in Medias Res gehen, was ist denn für dich dienende Führung? Gibt es das überhaupt? Also man
natürlich
hat da immer so das Bild von so einem Kellner oder was? Jedenfalls habe ich das. Was ist dienende Führung?
Also bevor ich darauf eingehe, ist witzig, gibt es noch eine Parallelität. Ich mag agiles Arbeiten, insbesondere kommt es ja aus der Softwareentwicklung. Und jetzt nochmal zu Köln, unserer Gemeinsamkeit. Das, was ich ja dann gemacht habe, als ich aus dem Konzernleben ausgestiegen bin, auch ein paar Sachen, die ich immer schon mal machen wollte. Und da habe ich doch bei dem Weiterbildungsinstitut in Köln eine kleine Ausbildung gemacht zum Agile Basic Master und habe mich mit Agilität und Scrum-Entwicklung mal ganz intensiv beschäftigt. Das erfreut mich bis heute, weil ich das immer so nebenbei gelernt habe, aber nie wirklich richtig. Also siehst du, gibt es noch eine Verbindung. Ich finde, Agilität und agiles Arbeiten ist zum Beispiel was, was man sehr gut mit der dienenden Führung kombinieren kann. Also es gibt ja, ich weiß nicht, also in der Literatur mal mindestens 20 bis 25 verschiedene Führungsstile. Und ich glaube, dass alles damit beginnt, wenn man über dienende Führung spricht, dass wir nicht mehr in der im Produktionszeitalter sind. Ich komme ja nur aus der Produktion. Also meine Ausbildung war schon in einem der größten Werke der Siemens AG, nämlich in Mülheim an der Ruhr, wo Generatoren und Turbinen gefertigt wurden. Und wenn das sich jemand mal irgendwann eine Kraftwerksturbine anguckt, dann siehst du, es gibt fast nichts Größeres, was man produzieren kann. Und wir befinden uns in dem Jahrzehnt der 80er Jahre, nicht heute. Also es gab keine KI, es gab auch keine Agilität, es gab einfach nur hartes Produktionsplanung, Arbeitsvorbereitung, REFA, alle diese Methoden. Und diese Methoden sind sicherlich ganz angemessen gewesen in der Automobilbranche, in ganz vielen produzierenden Gewerbe. Dann kam aber die Entwicklung in Richtung der Dienstleistungen und des Services. Da gab es dann wieder andere Führungsmethoden. Und für mich umfasst die dienende Führung, die ja aus Servant Leadership in den USA, aber alles, was in diesem Bereich ist, kommt ja meistens aus den USA, umfasst das, dass man sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt meines Führungsverständnisses und auch die Führungskraft ist ein Teil der dienenden Führung. Also Demut, also dienen kommt ja ein bisschen auch von demütig sein, also sich nicht selbst so wichtig nehmen. Das charakterisiert mich als Person sehr, sehr, wenn ich mein ganzes Leben rückwirkend betrachte. Und das habe ich in Japan, glaube ich, erst verstanden. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass ich mich vorher schon sehr viel damit beschäftigt hatte, sondern in Japan galt das Prinzip, die Gemeinschaft ist immer wichtiger als das Individuum. Und das hat mich angesprochen. Das hat mich angesprochen unerwarteterweise. Ich kam ja aus dem kapitalistischsten System, das man sich vorstellen kann. Neoliberale, Private Equity geführte Gesellschaft. Die hat mich auch angesprochen, aber auf einer anderen Schwingung. Und ich fand, Japan verkörperte für mich das, was mir gefehlt hat. Nämlich demütig zu sein. Auch eine viel größere Verbindung von Spiritualität und Wirtschaft, was man hier fast gar nicht weiß, weil mir viele Menschen bereisen jetzt Japan, Gott sei Dank, aber ich glaube, das kann man echt nur erleben, wenn man dort arbeitet. Also ich war ja als Ausländerin, als einzige Frau, als die erste, die jemals im Produktbereich war, also in der Technologie, ich war sozusagen deren Versuchsalien.
Okay.
Und das fand ich irgendwie ganz mutig von denen, ne? Also sie haben das sicherlich mit sehr viel Kalkül, weil Japaner überlassen nichts im Zufall. Wenn du da was entscheiden möchtest, brauchst du ungefähr 10-mal so lang wie in der westlichen Welt. Aber du hast auch dann eine gründliche Entscheidung. Und diese dienende Führung, finde ich, hat sehr viel mit dem Verständnis der Japaner und der Asiaten zu tun, wie der Mensch sich einfügt in eine Organisation oder in eine Wirtschaftsunternehmen.
Also eine stärkere Kollektivorientierung.
Ja. Ja.
Und Agilität wird ja oft auch mit mutig sein verbunden. Mhm. Und Mut hat ja, finde ich, auch so ein Partner Demut, ne? Und
genau.
Demut ist ja auch genau das, was da irgendwie drin steckt in der Haltung, ne?
Genau.
Nun bist du aber auch in einer Welt groß geworden, 80er Jahre, in denen erstens die Männer, glaube ich, sehr stark dominiert haben. Ja, dominiert kann man wohl sagen.
Ja.
Und dann auch in einem Umfeld und in der Führungsetage, wo es ja auch viel Narzissmus zum Beispiel gibt, ne? So auf, wie man das auch immer herleitet. Und das passt irgendwie nicht zum dienend führen, oder?
Doch, also finde ich schon.
Die Ego-Schiene, passt die dazu?
Nee, also nicht wirklich, wenn wir das rein aus der männlichen Warte betrachten. Hm. Ich glaube, und ich habe mich ja, dadurch, dass ich das Buch ja jetzt geschrieben habe, in einem Alter, wo ich ja eigentlich nur Rückblick halte auf diese Zeit, davor Ausblick auf was anderes, glaube ich, dass es drei Faktoren gibt, warum das für mich nicht, warum ich nicht in diese Schiene der egozentrisch, egomanischen, rein Narzissten verfallen bin. Wobei ich voranstellen möchte, dass ich glaube, in jeder Führungskraft etwas Narzissmus drinsteckt.
Also ich würde das auch nicht negativ sehen. Nee. Ja, genau.
Also ja, du hast ja, ich glaube, dass die Verteilung dieser verschiedenen Eigenschaften es ausmacht, ob du eine gute oder eine schlechte Führungskraft bist. Also sowohl aus deiner Perspektive, also aus meiner als Führungskraft, als auch aus der Beurteilung, die Mitarbeitenden haben würden. Aber ich komme natürlich aus einer Zeit, wo alle meine Geschlechtsgenossinnen meiner Jahrgänge entweder nicht in den Berufen geblieben sind, die sie gelernt haben. Also ich habe 1984 ja begonnen zu lernen und habe eine Ausbildung gemacht, die super toll war. Siemens Stammhauslehre hieß es damals, die Abiturientinnen die Gelegenheit gegeben hat, statt eines Betriebswirtschaftsstudiums quasi die Ausbildung zu machen. Und dennoch haben sich aus meinem Jahrgang, glaube ich, 3/4 entschieden, danach ins Studium zu gehen. Das heißt, die haben dann den Beruf gewechselt und sind entweder Anwälte geworden, Wirtschaftsingenieure oder sonst irgendwas. Und wir waren in unserer Berufsschulklasse immerhin 5 Mädchen bei 24, und das war viel. Also ich sage das deswegen, weil mein Ausbilder, so Betrieb, hat darauf geachtet, schon 1984, dass immer 2 Frauen und 2 junge Männer da waren. Das habe ich überhaupt nicht registriert, weil ich dachte, ja, das ist ja normal.
Das ist sehr fortschrittlich, ne?
Ja, ja. Und ich glaube, das lag auch darin, dass eine der Leiterinnen eben eine Frau war, der Ausbildung. Die hat das schon sehr früh erkannt. Meine liebe Frau Schneider, die ich dann herzlich grüße, sollte sie das jemals mal hören. Aber Frau Schneider hatte großen Anteil daran, dass eben, glaube ich, sehr unspektakulär schon dafür gesorgt wurde, dass die Talente nicht am Geschlecht enden. Ne? Also das ist schon mal, das ist, glaube ich, der Startpunkt gewesen. Ja. Dann hat natürlich Siemens in der Zeit seinen ganzen Führungsnachwuchs selbst ausgebildet. Das heißt, nachdem ich dann aus der Ausbildung raus war, habe ich ja gewechselt. Ich bin ja direkt zu Siemens gegangen, nach Köln eben. Dann war ich im Vertrieb und in der Auftragsabwicklung. Da waren ganz viele, da waren wir ganz divers. Also geschlechterdivers, sonst glaube ich nicht divers, aber geschlechterdivers.
Und also vielleicht kurzer Einschub, duale Ausbildung gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ne?
Nein,
also doch, für die Jüngeren, die uns zuhören.
Ja, nur in Baden-Württemberg. Und tatsächlich war am Ende meiner Ausbildung, kam der Ausbildungsverantwortliche aus München zu uns in die Abschlussveranstaltung und sagte, was meint ihr, warum geht ihr alle zum Studium? Und die bleiben, warum bleibt ihr? Und dann hat er ganz offen mit uns diskutiert. Und wir sind jetzt 1986, also nicht 2024. Und da haben wir schon diskutiert und gesagt, wir glauben, dass wir einen Nachteil haben, wenn wir nicht dual ausgebildet sind. Weil warum gehen alle zum Studium? Und wir kreieren damit auch schon einen Fachkräftemangel in der Zeit, wo es unendlich viel Arbeitslosigkeit gab. Und wir haben schon da diskutiert, dass Und das war vielleicht auch mein Glück. Ich war eine der wenigen, die eben nicht zum Studium, also nicht direkt zum Studium gehen wollten. Ich wollte erst auf jeden Fall Geld verdienen. Das war für mich wahnsinnig wichtig, weil ich wollte frei und unabhängig von meinem Elternhaus sein. Aus verschiedenen Gründen. Erstens mal hatten meine Eltern nicht sehr viel Geld. Mein Vater hat mir gesagt und mein Bruder auch, ich bezahle euch eine Ausbildung, wenn ihr studiert oder wenn ihr eine Ausbildung macht, auch, aber eine zweite geht nicht, weil ich muss meinen eigenen, ne, wir müssen auch gucken, dass wir rumkommen. Und auch das hat mich ja schon demütig gemacht. Ich meine, er hätte ja auch sagen können, geh und verdiene so schnell wie möglich Geld und gib ab. Und das habe ich in meiner Generation ganz viel erlebt, dass Kinder dann Ausbildung machen mussten nach der Realschule oder Hauptschule. Und ich war ja schon in dem Dorf einer von 10%, die aufs Gymnasium gegangen sind. Also es fing ja schon alles irgendwie anders an.
So waren die Quoten damals.
Ja,
ne? Die
normal.
Waren nicht so hoch.
Genau. Und meine beste Freundin war auf der Hauptschule und ich habe die immer beneidet, weil alle auf der Hauptschule waren und die alle immer noch zusammen waren.
Das ist so toll, dass du das sagst, weil ich habe genau das gleich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Damals hat man tatsächlich Leute beneidet, die auf der Hauptschule waren.
Ja, natürlich.
Das glaubst du heute nicht mehr.
Nein, und ich habe ja an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen gewohnt und war in Nordrhein-Westfalen im Abitur und dann im Gymnasium und dann bin ich in den Sommerferien mit der in die Hauptschule gegangen, weil ich dann dazugehören wollte.
Das ist mir letztens auch eingefallen. Ja, ich kenne das.
Ja. Und das fand ich ganz toll. Und die hatten immer so einen tollen Zusammenhalt in der Klasse und es war alles schön. Naja, mit zurückzukommen auf die Zeit dann in der Arbeit, da war es halt so, dass die meisten Führungskräfte so alt waren wie mein Vater. Und da ich mit meinem Vater und auch mit meinem Großvater immer ein gutes Verhältnis hatte, waren das halt alles sehr wohlwollende Herren, der Jahrgänge, 30er-Jahrgänge geboren oder 40er-Jahrgänge geboren. Mhm. Und mit denen konnte ich halt gut. Und die konnten mit mir auch gut, weil die hatten alle Töchter oder Nichten. Ne? Und die waren sehr wohlwollend. Die waren, glaube ich, so viel fortschrittlicher in dem Thema Förderung
auch,
von Frauen.
Ja.
Mhm. Und das erschreckt mich so, wenn ich da heute drüber nachdenke. Also Herr Niemann und Herr Weigert und Herr Mehrfeld, die waren alle so, so wertschätzend froh. Also ich glaube, und da habe ich vielleicht auch dienende Führung schon kennengelernt, ohne dass man das hätte als dienende Führung bezeichnen können.
Ja.
Und die haben dann auch immer so viel.
Kann ich gut nachvollziehen, ja.
Die haben dann auch immer so viel Potenzial in mir gesehen. Die haben immer gesagt, wollen Sie nicht weitermachen? Ich so, boah, was heißt denn weitermachen? Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Mir gefiel das im Vertrieb super gut. Also wir hatten ein tolles Team. Köln ist ja sowieso äußerst angenehm von den Menschen her. Es war alles das, was ich gerne.
Auch. Ja. Als Kölnerin.
Ich wohnte in einer Großstadt und hatte nicht mehr dieses Dörfliche. Also alles war wunderbar. Naja, und dann ging das halt so weiter. Und dann haben eigentlich diese Herren Chefs bis, würde ich mal sagen, in Anfang der 2000er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, haben die mich da durchgetragen. Muss ich ja rückblickend so sagen, weil ich war das nicht, die mich da durchgetragen hat.
Also viel Förderung, viel Unterstützung.
Ja.
Genau. Und das ist auch meine Erfahrung, dass bestimmte Jahrgänge da aus welchen Gründen auch immer ein bisschen fördernder unterwegs waren als die folgenden. Das ist ganz interessant, ne?
Ja.
Diese Schere da auch zu sehen. Und diese verschiedene Führungsstile, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, wie viele Bücher, ne, über Führungsstile.
Ja. Ja.
Ich sag immer, ja, so einen richtigen Führungsstil, den man dann erlernt und runterrattert, finde ich, also
gibt's
meiner
nicht.
Meinung nach gibt's den gar nicht, sondern es ist eher so eine Haltung, ne?
Genau.
Und du hast ein Zitat im Buch, was ich ganz, ganz, ganz wunderbar finde. Da muss ich jetzt nochmal nachlesen, weil es so toll ist und ich es wirklich einfach nochmal hier zur Wirkung bringen möchte. Ein Führungsteam sollte von den Kompetenzen so vielfältig wie möglich aufgestellt sein. Nur in einem Punkt muss mehr als 90% Konsens herrschen, wie man Menschen führen und mit ihnen umgehen möchte. Also das fand ich ganz großartig als Zitat, weil du im Buch ja auch von Restrukturierung erzählst und ich komme ja auch aus dem Personalbereich, ich habe HR-Consultant gemacht und hatte viel auch mit Abbau zu tun und auch eben mit so Restrukturierung und die Leute waren oft harte Knochen, ne? Und die Einstellungspolitik eher so, da brauchst du einen harten Knochen. Und jetzt sagst du was ganz anderes. Vielleicht kannst du da nochmal so deine Erfahrung zu schildern.
Also tatsächlich hat sich das bis heute, wenn ja nicht geändert. Ich würde immer noch sagen, dass alle Headhunter sagen oder suggerieren oder diese Cheftypen, Archetypen, die heute da sind, suggerieren, man braucht harte Knochen, ohne dass sie sagen können, was ist ein harter Knochen. Weil ich würde mich selbst als den härtesten Knochen bezeichnen in diesem Umfeld. Ich bin in der Sache hart, aber in der Menschenzentrierung weich. Und ich finde, das war was, was ich in den fast über 10 Jahren Restrukturierung am eigenen Leib erspürt, erlebt und selbst gelebt habe mit meinen Führungsteams. Und ich meine das mit der Diversität exakt so. Es hat 3 Gründe. Erstens, ich bin von der kaufmännischen Schiene ja in die Technologie gewechselt. Das heißt, ich bin kein ausgebildete Ingenieurin, was in dem Fall nicht schlimm ist, weil ich ja Managementfunktionen gemacht habe, die oberhalb dieser Fachexpertise waren. Aber um Dinge beurteilen zu können, brauchst du ja eine gewisse Form von Fachexpertise. Was mache ich dann? Ich lerne halt on the fly, also während ich einen neuen Job mache. Und das bedeutet, du musst akzeptieren, dass es Vielfältigkeit braucht, um dir das beizubringen, was du als General Manager brauchst. Das ist ganz egoistisch. Das Zweite ist, mich interessieren schon immer viel. Also ich wollte mein ganzes Leben lang auswandern. Ich habe mit 16 mit meiner Freundin zusammen, und die hat den Brief noch, wir haben uns schon so oft darüber weggeschmissen, geschrieben, dass wir an die australische Botschaft, was man denn braucht, um auswandern zu können. Wir waren 16. Und dann haben die ganz nett zurückgeschrieben, haben gesagt, ach, wie schön, dass ihr Interesse habt, nach Australien auszuwandern, aber bitte macht euren Schulabschluss erstmal fertig. Und dann hat sich bis 19 das Thema erledigt gehabt. Aber weißt du, es war immer schon so eine Sehnsucht, die Welt, weil guck mal, wir kommen aus den 60er Jahren und dann ging alles irgendwie immer weiter und plötzlich hatte man Schulaustausch und fremde Menschen, und das hat mich immer interessiert. Und ich habe ja so viel meiner fast 40 Jahre im Ausland verbracht, dass ich immer dachte, warum lebe ich eigentlich in Deutschland? Das ist alles so kompliziert und es ist immer alles so kalt. Ich war ja 10 Jahre lang fast jeden 3. Monat in Brasilien, und das ist mein Herzensland. Ich habe Brasilien als den Menschentyp festgestellt, der mir am allernächsten liegt. Und und hatte natürlich auch immer vielleicht das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen in mich selbst, dass ich so bleiben möchte, wie ich bin, und ich mir auch genüge. Aber ich hatte natürlich auch ganz viele Auseinandersetzungen mit den Archetypen, die als harte Hunde bezeichnet wurden. Ich kann dir sagen, liebe Svenja, in den kritischen Fällen war ich die Einzige, die da stand und war alleine. Die harten Hunde haben sich verpieselt. Und das habe ich schon sehr früh gemerkt. Wenn es schwierig wird, schickt man gerne die Frauen vor. Denn wenn der Erfolg da ist, dass die das auch geschafft haben, was man sich vorgenommen hatte, ist dann der Erfolg wieder männlich. Ne? Der war dann immer der meiner Kollegen.
Total, ne? Und diese harten Knochen waren, so wie ich es erlebt habe, tatsächlich immer eher männlich und immer eher empathielos.
Genau. Oder ängstlich.
Oder vielleicht geht das einher, weißt du?
Ja, mag sein.
Vielleicht geht das manchmal, also autoritärer Stil geht aus meiner Sicht auch so ein bisschen mit im Grunde verbergen, verstecken.
Ja, stimmt.
Und im Grunde, finde ich, ist das eine Angst, ne? Und das habe ich ganz oft erlebt. Und ja, dieses hart in der Sache, weich zu den Menschen. Du hast ja wahrscheinlich auch Entlassungssituationen erlebt, oder?
Also ich habe, ja, natürlich. Also wir hatten ja immer das große Glück, dass wir in großen Konzernen waren, wo ein Sozialplan verhandelt wurde mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften, der versucht hat, das Leid, was dann passiert ist, abzumildern finanziell. Das ist ein großer Unterschied, als wenn du mit nichts gehst. Also ich meine, ich finde, das wird auch immer falsch dargestellt. Also wenn große Restrukturierungsprogramme, ich finde gerade im Moment SAP ist das beste und schlechteste Beispiel gleichermaßen.
Das finde ich super, das beste und schlechteste, ne?
Ja.
Vielleicht weil kannst du das einen, gleich nochmal kurz erläutern.
Genau. Weil du natürlich durch diese Sozialblendung, wenn genügend Geld für die Abwendungen da ist, kannst du schon diese Situation abmildern, finanziell und materiell. Was du niemals abmildern kannst, ist die Angst, die Scham, der Verlust dessen, dass Menschen, die dort sind, und ich habe das natürlich bei Siemens am allerersten erfahren, wo ich ja selbst über 25 Jahre war. Als ich angefangen habe, hat jeder gesagt, du fängst bei Siemens an und du hörst bei Siemens auf, du kannst zwischendrin 1000 Sachen machen, die nichts miteinander zu tun haben. Was in meinem Fall der Fall war. Ich habe super viele verschiedene Dinge gemacht. Und dann war ich bei Fujitsu, oder war ich bei der Private Equity, das war immer noch im Kern Siemens, also das heißt, da kamen aber schon sehr viel härtere amerikanische, kurzfrist finanzorientierte, mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise, muss man dazu sagen, 2008, 2009. Und plötzlich hatte für mich Betriebswirtschaft einen ganz anderen Sinn. Ich habe gemerkt, dieses Kungeln und dieses Quersubventionieren in den großen Bereichen bei den deutschen Konzernen macht ein Private Equity ja nicht. Der geht ja ganz nüchtern hin und analysiert die Profitabilität von einzelnen Produktsegmenten, Organisationen und so. Und das hat mir gefallen, weil ich fand das immer so schändlich, dass man so getan hat, als wäre man erfolgreich. Und das Krasseste, als ich meine höchste Managementposition bei Siemens übernommen habe, war, dass ich einen Bereich übernommen habe, der minus 280 Millionen Verluste gemacht hat. Und alle haben gesagt, Vera, sei doch froh, es sollten eigentlich 300 Millionen sein. Jetzt kriegen wir auch die Incentive. Und da fing es bei mir an, die ich ja nicht aus sehr gut materiell hinterfüttertem Umfeld komme, pervers zu werden. Ich kann doch nicht eine Incentive-Regelung für Manager ausloben für einen Bereich, der 280 Millionen Verluste macht, wo es droht, 25.000 Mitarbeitende abzubauen. Und der Führungskreis lobt sich, dass es nicht 300 Millionen Minus waren. Das ist krank. Aber das war ja das Spiel. Und da ich ja nicht in der Mannschaft war, ich war ja die einzige Frau, ich hatte da noch Gott sei Dank eine amerikanische Kollegin, die Eve, die das genauso gesehen hat wie ich. Also da bist du ja dann sehr schnell, bist du dann eine Gemeinschaft, wenn du nur zwei hast. Also in dem Fall waren wir zwei Frauen in dem Leitungsteam. Und dann dachte ich mir, nee, so geht das nicht. Und dann hatte ich eigentlich das große Glück in diesem Team zu sein, was diesen Verkauf auch gemacht hat, als damals die Kommunikationssparte und der Compliance-Fall und diese ganze furchtbare Niedertracht und diese ganzen Spielchen, die eigentlich in Kriminalfilm gehören, alle hochkamen. Da dachte ich mir, irgendwas ist hier falsch. Du warst doch bis jetzt total gerne in diesem Unternehmen. Was ist denn hier falsch? Wo bist du denn falsch abgebogen? Dann hat jeder gesagt, du bist nicht abgebogen, du bist erst dazugekommen. Und ich hatte... Bis heute habe ich noch Kontakt zu dem Kronzeugen dieser Compliance-Affäre. Und der war mein Vorvorgänger. Und ich habe erst vor 2 Jahren erfahren, dass er mich eigentlich beschützt hat. Der wollte, dass ich da hinkomme, weil er wusste, dass ich unbestechlich bin und dass Frauen dazu neigen, die Aufklärung voranzutreiben und nicht zu verschleiern.
Ja.
Und ich glaube, das war der Schlüssel für mich, für alles, was danach passiert. Wenn du das erlebst, und ich war die Anfang 40, völlig unvorbereitet, völlig naiv, völlig ängstlich, völlig unerfahren, aber unerschrocken trotzdem zu sagen, dass irgendwie kommst du hier schon durch. Und danach kann dir nichts mehr passieren. Wenn du das erlebt hast, dann bist du relativ gefestigt in deiner Person oder du gehst zugrunde.
Das glaube ich, ne? Ich finde auch Integrität und Unbestechlichkeit, das sind so hohe Güter. Ich habe ja auch viel Coaching gemacht und ich habe viele erlebt, die mir auch erzählt haben, was da wirklich so läuft und die diese Unbestechlichkeit für sich nicht entwickeln konnten aus Angst.
Ja.
Ne, aus Angst, aus Karrieregründen. Und das finde ich deswegen total wichtig.
Du hast und vielleicht hatte ich dadurch auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, weil wenn sie mich erlassen haben, war das immer gleich sehr sichtbar. Also wenn du nur zwei Frauen hast und schmeißt die beide raus, musst du dich mehr rechtfertigen, als wenn du einen der 15 Männer rauswirfst. Ne? Das ist ja auch cool. Ja. Du kannst das ja auch umdrehen und sagen, alles klar, wenn ich hier sowieso Unicorn oder Alien oder Miss Marple oder wer auch immer bin, dann kann ich ja auch mal einfach so anders sein. Dann muss ich ja gar nicht so sein wie die anderen. Und ich glaube, das ist das, was ich heute auch den vielen jüngeren Frauen, also lebensjüngeren Frauen, als ich es bin, mitgebe. Ihr seid doch einfach anders, dann genießt doch das Anderssein, ne? Ein Einhorn ist ein Einhorn, weil es ein Einhorn ist. Könnte auch ein Pferd sein mit irgendwas.
Ja, genau. So. Also das finde ich auch, ist ein guter Appell an die Jüngeren. Aber du hast mich oder uns jetzt auch neugierig gemacht mit SAP. Also sag doch mal ganz kurz gut und schlecht, was du damit verbindest. Was davon der Hintergrund ist, derzeit gibt es bei SAP KI-Einführungen und Abbaumaßnahmen von dem derzeitigen Vorstand. Und es gibt eine Kommunikation, über die gestritten wird, das Thema People und Culture wird runtergefahren. Das ist vielleicht der Hintergrund für diejenigen, die es nicht so gelesen haben. Was würdest du jetzt so aus deiner Brille dazu sagen?
Ich finde es sehr beachtlich. Ich kenne diese Firma SAP tatsächlich fast seit meinem Berufseinstieg, weil die ersten Systeme waren die R2-Systeme, die auf Großrechnern liefen und ich habe mit R2 angefangen. Wir sind heute bei der Cloud-Lösung, ich weiß nicht, ob sie noch S4HANA heißt, aber man sieht, man ist bei der vierten Generation. Also ich habe bei der zweiten angefangen. Die erste, glaube ich, war ein Prototyp. Bei der zweiten Software, webbasierten Geschäftsabwicklungssoftware. Und wir sind jetzt bei der vierten Generation in 40 Jahren. Das finde ich ist nochmal ganz wichtig. Also das heißt, es gibt drei Generationen, die jede für sich hochprofitabel waren, sehr große Anfangsschwierigkeiten hatten. Und SAP ist ja gegründet worden von drei Männern, die aus der IBM ausgestiegen sind, die was richtig Tolles gemacht haben. Die haben mir so die Arbeit erleichtert. Ich weiß noch, als ich mit der Hand buchen musste und mit Buchungsautomaten und Lochstreifen und sonst was. Das waren auf einmal so integrierte Gedanken, wo ich immer voller Bewunderung war, dass es Menschen gibt, die sich sowas ausdenken können. Gleichzeitig ist es halt von vier Männern oder drei Männern gegründet worden. Ich glaube, vier, einer ist dann ausgestiegen, die heute alle über 80 sind. Und die kommen halt aus einer anderen Zeit. Die sind halt diese Zeit gewesen meiner Chefs, als es zum einen zwar große Förderung gab, aber auch große Hierarchie. Ne, der Chef war der Chef. Wir hatten in Köln einen Aufzug für den Niederlassungsvorstand. Das war in der heutigen Lesart Level 2 unter Zentralvorstand. Und der hatte einen eigenen Aufzug. Da durften wir nicht mitfahren, wenn der da drin war.
Sowas kenn ich. Ehrlich gesagt, das gibt's immer noch. Du glaubst es nicht. Ich habe das neulich, wurde mir das gezeigt, darf ich nicht drüber reden, aber doch echt, sowas gibt's so, noch.
Und dann fanden wir das ja als junge Leute amüsant. Wir fanden das ja ein bisschen lächerlich, spannend und komisch gleichzeitig. So, und jetzt guckst du dir die Kommunikation an und dann bist du genau wieder in den 80er und 90er Jahren. Hierarchie schlägt alles, ne? Also Hierarchie steckt alles, weil mir nichts Besseres einfällt. Das ist das, was mir dazu einfällt zur Kommunikation. Inhaltlich verstehe ich total, dass es in die Richtung geht, weil wenn ich aus proprietären, sehr analogen und kundenindividuellen Systemen in ein Cloud-Geschäft gehe, bin ich ja nicht mehr, habe ich meine Unique Selling Proposition verloren. Den Softwarecode, den ich für die proprietären Systeme geschrieben habe, den habe ich selbst und den hütet auch jeder Entwickler wie sein Augapfel. In dem Moment, wo ich in die Cloud gehe, brauche ich Integration mit anderen Software-Schnittstellen. Ich brauche Fokus, weil ich muss ja eigentlich sagen, für was will ich denn wahrgenommen werden? Und dann kommt das eigentlich, um das es immer geht, es geht immer um die Gewinnabsicht, die vollkommen legitim ist, weil ohne Gewinnabsicht geht nichts. Was ich mit dem Gewinn danach mache, ist was anderes. Aber erstmal muss ich Gewinn erzielen müssen, sonst funktioniert Volks- und Betriebswirtschaft nicht. Wir sehen das ja gerade in der Volkswirtschaft, wie schwierig das ist mit dem Schuldenthema. Aber wenn ich Gewinnerzielungsabsicht habe, dann muss ich sagen, wie ist mein Geschäftsmodell mit meinen Kunden? Und das ist halt nur bei SAP immer schon ein Lizenzmodell gewesen. Und sie waren großartig da drin. Also ich glaube, ich habe so viel von SAP, ich war ja immer Kunde von SAP in vielen verschiedenen Funktionen. Und ich habe so viel gelernt über das Lizenzierung und wie materialisiere ich die langen Entwicklungszyklen in Software dann auch in Marge und EBIT oder EBITDA sogar. Und ich finde, Software ist ein ganz interessantes Produkt. Ich bin ja drei Viertel in der Hardware gewesen und war nur ein Viertel in der Software und mich fasziniert Software. Also das heißt, inhaltlich ist es total klar und ich hoffe auch intern so kommuniziert worden, dass man sagt, die Angebote an die älteren Mitarbeitenden, die jetzt rausgegeben wurden, und meine Freundin ist selbst davon Nutznießerin, Gott sei Dank, die kann jetzt frühzeitiger aussteigen, ist das, dass ich sage, ihr wart in der anderen Welt mein Kernasset, jetzt sollen das andere sein. Aber so ist es nicht kommuniziert worden, weil ich finde, ich finde, sowas kannst du auch nicht sagen, das ist menschenverachtend. Du kannst nicht sagen, meine Maschinen bei Fujitsu in Augsburg, zu denen konnte ich sagen, du bist jetzt kaputt, ich muss dich jetzt austauschen. Dann hat die Maschine mich angeguckt und hat nichts gesagt, weil sie war ja eine Maschine. Und auch meine Roboter, mit denen ich gearbeitet habe, haben nicht gesagt, hallo Frau Schneefugt, wie geht es Ihnen? Sondern die waren einfach nur da, um 24 Stunden zu arbeiten. Aber in der Software arbeite ich mit Menschen, Menschencoden, außer ich will komplett in die KI gehen. Dann habe ich es mit Maschinen zu tun. Und manche vermenschlichen ja die künstliche Intelligenz, was totaler Schwachsinn ist. Es ist eine Maschine, die in der Lage ist, automatisiert Coding zu machen und zu lernen. Und sie lernt über ganz klare, relativ simple Modelle, das Long-Life Mechanism, über die Art der Betriebe lernt sie das. Und das ist der ganz große Unterschied zu den Produktionsmaschinen, die schon super automatisiert sind. Wenn du dir eine Roboterstraße in der Automotive-Fertigung anguckst, dann ist davor, dann ist das eine Simulation einer KI in der Hardware und in der Software sind es halt andere Modelle. So, jetzt kann man daraus ja ein Mysterium machen oder man könnte sich auch Mühe geben, das einfach zu erklären, weil es ist total simpel. Aber man kann ja nicht sagen, dass ich mit Simplizität Geld verdienen kann. Warum eigentlich nicht? Ich kann doch als Vorstand mich hinstellen und sagen, wisst ihr was? Gott sei Dank ist die Rechenleistung in den Rechenzentren gestiegen. Wir können heute Coding absolut parallel machen. Wir können alle Teile der Welt einbeziehen und haben trotzdem nachher einen hochqualitativen Softwarecode, weil sich die sogenannte dritte Welt und alle diese Staaten so wahnsinnig angestrengt haben, uns nachzueifern. Aber das kann man ja nicht zugeben, weil man ist ja immerhin deutscher CEO und kommt aus einer hierarchisch getriebenen, sehr stark personenbezogenen Kultur und versucht das jetzt zu imitieren. Das ist lächerlich. Das wirkt für mich wie eine Fratze.
Und ist es vielleicht auch ein bisschen beratungsresistent?
Ja.
Möglicherweise, ne? Also wir wissen das alle nicht, aber das ist auch mal ein Eindruck. Ich denke auch, das ist in der Sache sicherlich richtig. Ich habe auch viel mit SAP-Menschen zu tun gehabt. Die sind natürlich auch über die 40 Jahre oder mehr auch sehr selbstbewusst geworden. Ich kann mir schon vorstellen, dass das mit Veränderung da nicht ganz so einfach ist.
Nee, genau.
Also und insofern, dein Motto ist ja hart in der Sache und weich zu den Menschen. Mhm. Finde ich, würde das da auch gut passen.
Ja.
Ne? Also man muss hart in der Sache sein, weil SAP jetzt noch gut Geld verdient.
Genau.
Also ich habe Aktien von SAP, sie laufen gut. Ne? Mhm. Aber man kann absehen, dass das nicht mehr so weiterläuft. Die müssen was machen.
Natürlich.
Ne? Und das ist nicht richtig kommuniziert. Und das finde ich, hat auch was mit dienender Führung zu tun.
Finde ich auch. Mhm. Weil es ist ja nicht die Lebensleistung der aktuellen Menschen, die da im Vorstand sind. Sondern wir hatten ja immer das große Glück als Vorstände in Unternehmen, die an der Börse sind oder die einzelnen anderen Menschen gehören, bezahlt zu werden, jeden Tag. Ohne dass wir großes unternehmerisches eigenes Risiko eingehen. Und das ist für mich die größte Demo, zu sagen, ich bin um die Welt gereist, ich habe sehr viel gearbeitet, ich habe fast immer jedes Jahr mein Gehalt selbst reinverdient. Aber ich hatte immer eine Absicherung, dass ich für das, was ich da tue, was ich mit Leidenschaft im überwiegenden Teil gemacht habe, auch noch gut bezahlt werde. Ja, wunderbar. Was denken wir denn, was Menschen, die ihr eigenes Geld in Unternehmen einsetzen, für Gefühle haben müssen, wenn sie diese Beträge hören, die Angestellte, CEO, CFO, COO, CMO, CHROs bekommen? Ich meine, da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Irgendwo sind wir falsch abgebogen. Und wenn ich schon so viel Geld bekomme in so einer Rolle, dann muss ich aber auch einen Mehrwert geben. Nämlich dann muss ich eigentlich auch ein guter Kommunikator sein oder Kommunikatorin. Ich muss die extra Meile gehen, meinen Shareholdern, die ja aus vielen Aktionären bestehen, auch eine nachhaltige Strategie zu binden. Und zwar auf die Menschen bezogen, nicht auf die Technologie. Technologisch ist alles okay. Aber auf die Menschen bezogen ist es eine Wette, dass alle, also ich sag mal jetzt sehr zynisch, ist es ja die Aussage, alle Menschen ab 55 sind wertlos, deswegen können die gehen. Und alle Menschen unter 55, vielleicht unter 45, sind wertvoll, deshalb sollen die hier bleiben. Mhm. Ich weiß nicht, das funktioniert doch nicht.
Das funktioniert nicht, ne? Weil ich sag oft, wir leben in so einer Brückenzeit, ne? Da ist das Alte und du kannst das Alte nicht klein und schlecht machen. Wir beide sind, ich weiß nicht, ich würde sagen, älter,
reifer,
erfahrener. Genau, und die Erfahrung ist nun mal da und die ist in bestimmten Aspekten positiv, in anderen hindert sie vielleicht, ne?
Genau.
Weil man dann bestimmte Themen auch für sich liebgewonnen hat und die nicht gerne abgibt. Aber das muss man sich in der Kommunikation, glaube ich, immer bewusst machen und darum geht es. Ich möchte jetzt noch mal so dieses Alter-Thema vielleicht, bevor wir dann zur Zukunft kommen. Ne? Dein Buch hat ja mit Zukunft zu tun. Mhm. Aber ich finde, die Zukunft versteht man erst dann, wenn man sich die Gegenwart anschaut.
Genau.
Ne? Und da spielt Alter, finde ich, schon eine Rolle. Also was wir eben besprochen haben, da sind Menschen, die haben ein Unternehmen groß gemacht und jetzt ist eine andere Zeit, ne? Aber es spielt auch eine Rolle, dass wir in Lebensphasen sind und diese Lebensphasen sind unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob dir im Moment auch so altersgemischte Teams begegnen. Also mir begegnet das öfter so als Fall. Da haben wir eine 28-jährige Führungskraft und die Mitarbeiter sind durchschnittlich Mitte 50, 60 oder so. Und das sind ja Lebensphasen. Und du bist ja auch jemand, der sehr offen kommuniziert hat, dass du dich gepflegt hast, du glaube ich selber nicht, aber du hast dich in der Priorität auf die Pflege von Schwiegervater, kannst du gleich noch mal was also, zu sagen, genau. eingelassen.
Eltern und
du hast dich auch sehr engagiert für Flüchtlinge.
Ja.
Und ich finde, das hat viel mit Lebensphasen zu tun und vielleicht auch mit der Verschiebung dessen, was wir betrachten. Und das, finde ich, ist auch so eine Form von Führung. Vielleicht magst du dazu noch was sagen. Also
ja.
Führung und Alter.
Ja.
Bevor du was sagst, vielleicht noch mal dein Zitat, damit wir das wunderbare Zitat dazu auch noch mal nehmen, weil das sagst du in deinem Buch nämlich auch. Wenn alle Führungskräfte sich stärker mit dem Ende ihrer Laufbahn befassen würden, käme mehr Qualität in der Führung dabei heraus. Also das ist sozusagen, finde ich, ein starkes Zitat.
Ja, und es war ja bei mir tatsächlich so, ne? Also ich finde, es fängt damit an, dass du sagst, also wenn du angestellte Managerin bist, gibt es qua Gesetz und meistens auch interner Firmenregelung ein dediziertes Ende, das mit dem Alter zu tun hat. Wenn es doch so ist, warum kann ich das nicht so kommunizieren? Also wenn ich sage, Verträge enden in Großkonzernen meistens zwischen 60 und 65 für C-Level, dann hört man ja auch bei den DAX-Konzernen, werden die ja individuell verlängert. Überhaupt hat man in der Regel einen Individualvertrag, was viele Leute nicht wissen. Man ist ja nicht mehr tarifgebunden oder so. Also das heißt, dieses Älterwerden ist qua Beginn nach der Ausbildung schon klar. Mir war klar, ich möchte nicht bis 67, damals war es noch 63, als ich gedacht bin, wir gehören ja zu den geburtenstarken Jahrgängen, bei uns ändert sich ja immer alles im Laufe des Lebens. Ich traue dem Staat an der Ecke nie und denke immer, ich bin selbstverantwortlich, mich damit zu beschäftigen. Für mich war mal als erste Ziel 50, als ich 20 war, weil das waren 30 Jahre, das war so alt, habe ich mich schon so alt gefühlt, wenn ich daran gedacht habe, dass ich gedacht habe, mit 50 höre ich auf. Als ich 50 war, habe ich gemerkt, nee, jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall möchte ich vor 60 aufhören. Also das war meine Vera Schneefogt-Grund Geschichte. Und dann kam eben die Situation mit meinen Eltern und meinen Schwiegereltern dazu, dass ich ja zum zweiten Mal geheiratet habe vor 13 Jahren und mit Thomas, meinem Mann, auch eine andere Form von Zugang zu Familie hatte. Ich bin ja mit 19 ausgezogen, war immer unterwegs, wollte auch immer unterwegs sein. War auch für meine Eltern keine Überraschung, dass das so ist. Und hatte Familie irgendwie immer als nett gesehen, also die man besuchen kann, aber jetzt nicht wirklich irgendwie, auf gar keinen Fall wollte ich zurück in Westerwald und schon gar nicht irgendwie in der Nähe meiner Eltern leben. Und das war, wie gesagt, für uns als Familie irgendwie auch alle klar. Und dann wurde halt mein Schwiegervater zuerst krank, dann wurde meine Schwiegermutter zum zweiten Mal krebskrank. Beide hatten Krebs, also mein Schwiegervater ist auch an Krebs gestorben. Dann kam die Pandemie und die Pandemie war für mich die größte Zäsur. Plötzlich spielte es nämlich keine Rolle mehr und ich glaube, darunter leiden jetzt noch viele Manager, auch Manager sehr stark, dass es dann nicht mehr, dann hatte die Hierarchie keine Funktion mehr. Ich meine, ich musste mich ja köstlich amüsieren. Ich war ja Chief Digital Officer in der Zeit und hatte schon immer gesagt, weil Bosch dann ein bisschen weiter hinten dran war als die japanischen oder amerikanischen Unternehmen, dass wir doch jetzt hier irgendwie hybrid arbeiten sollten, dass wir doch sehr viele Videokonferenzen machen könnten, weil wenn du für Japaner arbeitest, kannst du ja nicht mehr hinfahren, also geht ja nicht. Und jetzt arbeite ich für ein Unternehmen, was in Stuttgart ansässig war und sollte von München nach Stuttgart für jedes Meeting fahren. Ich so, es kostet doch viel zu viel. Es macht doch gar keinen Sinn, für 2 Stunden nach Stuttgart zu fahren. Aber die Kultur, wenn du in Baden-Württemberg halt 90% deines Geschäftes hast, ist halt so, dass du dich immer triffst, was ja auch einen großen Vorteil hat, wenn du dich triffst. Da lernten wir in der Pandemie, wie es dann doch anders war. Und ich glaube, diese große Zäsur hat bei mir arbeitstechnisch gezeigt, ich bin jetzt outgedated. Also ich bin viel zu modern für dieses wieder von vorne anzufangen. Ich kann, der CDO-Job war mein Traumjob zum Ende. Nach der Restrukturierung wollte ich unbedingt was strategisch-technologisches machen. Ich bin Bosch sehr dankbar, dass sie mir diese Gelegenheit gegeben hat. Ich habe super viel da drin gelernt. Aber dann kamen eben meine Eltern, meine Schwiegereltern in der Pandemie. Alle waren einsam. Plötzlich ging das nicht mehr. Die können kein Videokonferencing. Keiner von denen. Dann wurde meine Schwiegermutter kurz vor der Pandemie krank, hatte dann ihre ganze Chemotherapie. Es war alles so aufwendig und so, also wir hatten immer Angst, dass sie sich anstecken. Es war halt mit der Impfung noch nicht da. Und dann passierte der GAU, da habe ich für jede Familie, dass mein Onkel und meine Tante, die Geschwister meines Vaters, im November 2020 an Covid erkrankten und innerhalb von 4 Wochen gestorben sind. Und dann noch einen Tag hintereinander. Und dann noch der Mann meiner Tante, 3 Tage später. 3 Tote in einer Woche. Und mein Vater und meine Mutter waren am Ende. Wir waren alle am Ende. Weil wie willst du das begreifen? In einer westlichen Welt, wo Seuchen nicht vorkommen, Ich glaube, ich war vielleicht die Einzige, die das begreifen konnte, weil ich musste mich gegen Gelbfieber und Denguefieber und sonst was impfen lassen, weil ich ja auf den Gebieten war, wo es zumindest sowas gibt. Und plötzlich sind wir in einem der reichsten Länder der Erde und werden hier um uns herum mit Toten, Kranken, Schwerkranken und sonst was versorgt. Und dann ist die dienende Führung gewesen, dass ich mich mit meinen Mitarbeitenden gekümmert habe und gefragt habe, wo seid ihr denn eigentlich? Seid ihr zu Hause? Ich habe dann eingeführt, dass wir uns eben treffen, jeden Tag zu einem Kaffee. Jeder nimmt sich eine Tasse Kaffee oder was auch immer will und wir checken nur kurz, ob es uns gut geht und geht es unseren Mitarbeitenden gut. Und das ist ja so ein Rolling-Effekt. Also du fängst von oben an und gehst weiter runter. So, und dann habe ich in der Pandemie überhaupt erst gemerkt, privilegiert in Oberbayern, wohnt mit Hund, die ich rausgehen durfte in den strengsten Regeln. Unser Pflegesohn Ahmed, der damals bei uns gewohnt hat. Und wir waren als Familie total überhaupt super privilegiert, weil wir wohnten eh auf dem Dorf. Also es war egal, ob wir rausgehen oder nicht. Es hat eh keinen interessiert. Und dann habe ich aber gesehen, was die überhaupt machen den ganzen Tag. Weil was ist denn Familie? Mein Mann hat sie sich schon selbstständig gemacht, hat seine Coaching-Ausbildung angefangen und hat sich um alles gekümmert. Ich habe eingekauft am Wochenende und die haben sich um alles andere gekümmert. Mhm. Die haben den ganzen Haushalt, die ganze Familie gemanagt. Und die haben sich kaputt gelacht über mich. Die haben immer gesagt, die weiß gar nicht, was wir den ganzen Tag machen. Und jetzt ist sie mal hier. Das können wir ja gar nicht. Die ist ja gar nicht mehr auf Reisen. Also es war auch für uns alle so eine Umstellung. Und durch den Tod meiner Tante, meines Onkels, meiner Tante, hat sich alles verändert. Also ich habe immer gemerkt, dass mein Vater viel größere Ausfallerscheinungen hatte in seiner beginnenden Alzheimer-Demenz, als ich das wahrhaben wollte oder gemerkt habe. Und er dann plötzlich Herzprobleme kriegte, weil er einfach ein gebrochenes Herz hatte. Er hat zwei Geschwister verloren, die hatten sich so lange. Und dann hatte er nur noch seine ältere Schwester, die 10 Jahre älter ist. Und die beiden waren auf einmal nur noch die einzigen Geschwister. Und dann merkst du so, was heißt es denn? Ich habe nur einen Bruder, aber wenn du mehrere Kinder bist, was heißt es denn, wenn du dich verlierst? Egal, ob du alt bist oder nicht, ob du krank bist oder nicht. Und ich glaube, das hat mir dieses Älterwerden und das Thema damit kommunikativ sehr oft umzugehen sehr erleichtert. Weil wenn du auch das erlebst als nächste große Krise in meinem Leben, dann bist du auch da wieder hauptsächlich demütig und sagst, also demütig und fortschrittlich und sagst, was kann ich denn tun, damit dieses Schicksal meinen eigenen Eltern nicht ereilt?
Ja, kann ich super gut nachvollziehen. Ich habe ja auch meinen Geschäftsführungsposten im Mai ad acta gelegt und habe auch Eltern, wo ich merke, also deine Beobachtung, das ist, es braucht einfach jetzt mehr Zeit, und das ist eine andere Zeit. Und diese Lebensphasen, finde ich, spielen in der Karriere eine zu geringe Rolle noch.
Stimmt.
Also wir können uns nicht so richtig darauf einstellen. Du hast vielleicht als höhere Führungskraft außer Tarif so den gewissen Luxus und eine gewisse Freiheit, vielleicht auch finanzielle Freiheit, aber dieses, das auch mitzunehmen und im Team und auch zu berücksichtigen, das erlebe ich kaum.
Ja,
ne?
Ja, also ich auch nicht.
Zu sehen, dass du bist einfach in einer anderen Lebensphase und hast andere Prioritäten, ist vielleicht auch schwer für jemand mit 28 zu erkennen, oder?
Glaube ich nicht. Ich war genau 27, als ich meine erste Führungsrolle hatte und alle Mitarbeitenden waren deutlich älter als ich. Der Älteste war so alt wie mein Vater. Und ich war sehr überfordert, weil genau dieses Thema niemals thematisiert wurde. Was machst du denn in all des diversen Teams? Und das, was ich gemacht habe, ist einfach mit allen irgendwie mich erstmal unterhalten. Und gehört, der älteste Mitarbeiter war immer am Meckern, weil alle anderen nicht das gemacht haben, was er gerne wollte. Die Jüngsten haben gesagt, der ist so doof, der will immer nur, dass wir das machen. Und so geht das halt, das ist ja immer so. Also du hast ja immer diverse Teams, ob altersdivers oder verschiedene Nationalitäten.
Psychologisch divers, kulturell divers.
Sexuell orientiert divers, religiös divers, was weiß ich, es gibt da tausend
Diversitäten. Dorf, Stadt, Land divers.
Genau. So. Und ich glaube, dass wir das einfach aufgrund des großen Wohlstands und der großen Bequemlichkeit und des großen Komforts, den wir erleben durften in meiner Generation, vergessen haben, dass wir in bestimmten Situationen nichts anderes brauchen als Diversität. Also das ist in der Produktentwicklung und Innovation ganz wichtig. Also es würden keine Erfindungen gemacht, wenn das immer die gleichen Menschen wären. Und es ist ganz wichtig in großen Brückenveränderungen. Ich finde das Wort sehr schön. Also wenn du aus einer Produktionsgesellschaft in eine Informations- und Wissensgesellschaft gehst, brauchst du alle Teile der Altersdiversität. Weil die Lebenserfahrung haben, so wie wir beide jetzt und zufällig biologisch fast 60 sind, und die 15 sind, die jetzt einen ganz anderen Blick auf die Welt haben, die TikTokisiert sind und die Wörter benutzen, die ich nur kenne, weil ich Ahmed habe, der 21 ist.
Oder, genau, das ist aber weird. Ja noch.
Genau. Oder Cringe oder Tahun ist das, Talahun
oder
ist das broad. Neue
Wort. Kamala Harris ist broad.
Genau. So, und das sind aber ja Worte, die kannst du dir herleiten, weil wir haben ja im Gegensatz zu unseren meinen Eltern Englisch gelernt. Also ne, Sprache hat plötzlich eine große Bedeutung. Kommunikation hat eine große Bedeutung. Und da sind wir Frauen nun mal komplett im Vorteil. Siehe da, plötzlich erkennen die Jahre der Schöpfung, oh Gott, diese Fähigkeit der Empathie und der Kommunikation.
Kann man doch gebrauchen,
ja,
ne?
Habe ich ja irgendwie unterschätzt. Und jetzt werden sie nervös. Siehst ja, wie nervös alle werden. Oh Gott, ich komme da lauter
Frauen. Empathietrainings sollen sehr gut besucht sein, habe ich mal gehört.
Wir haben eine kleine Beratung. Glaub mir, unsere Hauptanfragen gehen in das, wie gehe ich mit Veränderungen und wie komme ich in die neue Zeit und sonstige Dinge. Ja. Und das ist ja schön. Ich kann dann darüber gar nicht jammern. Ich kann mich darüber unendlich freuen, dass ich denke, egal was ist. Und ich bin noch sehr, sehr, sehr wohlwollend verbunden mit dem jetzigen CEO von Bosch. Der hat mich damals eingestellt. Ich habe gleich zu Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob ich bis zum Ende bleiben kann, wegen der Situation mit unseren Eltern. Also es zeichnete sich ja schon ab. Die waren sehr wertschätzend, weil die Werte des Robert Bosch sind exakt die. Und das war sehr schön, dort anzudocken. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung, dass ich das so machen konnte. Man hätte es vielleicht anders machen, aber man kann immer alles anders machen und besser. Und ich bin niemand, der zurückschaut und hadert und jammert, sondern da bleibe ich in der Gegenwart oder gehe in die Zukunft. Und das, glaube ich, ist sowas, was uns einfach vielleicht auch in unserer Generation teils verloren gegangen ist. Ich komme ja aus einer Mädchenklasse. Die letzten 4 Jahre waren ja Mädchen. Wir hatten dieses Jahr 40-jähriges Abitreffen und ich habe eine flammende Rede. Ich war immer die Klassensprecherin und Schulsprecherin und habe eine flammende Rede an meine ehemaligen Klassenkameradinnen gehalten, ihren Hintern hochzuheben und sich jetzt zu engagieren. Und wenn sie es nicht für sich tun, was unsere Lehrerinnen uns beigebracht haben, dass wir unsere Position als Frauen in der Gesellschaft vertreten müssen. Und das hat nur bedingt was mit Feminismus zu tun. Es hat sehr viel mit Volkswirtschaft und bezahlter Arbeit zu tun, die von allen Frauen, überwiegend Frauen, gemacht wird, ohne zu bezahlt zu werden, und Ungerechtigkeit und Lohnungerechtigkeit und also. Dann sollen sie es bitte für ihre Kinder und Enkel tun.
Ja.
Weil unsere Eltern haben auch so viel für uns getan, ohne jemals darüber zu sprechen. Wir erkennen das ja erst jetzt, was ihre Lebensleistung war. Ob jetzt auch uns persönlich als Tochter oder auf uns als Generation. Ne? Und ich finde, sind die Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber wenn man das tut, muss man sich mit sich selbst beschäftigen. Und meine Herren Kollegen, als ich mich verabschiedet habe, haben gesagt, Kinders, alles ist gut. Ich wusste, dass ich kündigen werden muss. Es ist für mich völlig in Ordnung. Ich habe das ja auch von Anfang an gesagt. Aber bitte tut mir einen Gefallen, wenn eure Eltern krank oder alt werden, delegiert das nicht alles an eure Frauen oder Partnerin. Es ist ein Thema unserer Generation. Wir müssen uns damit auseinandersetzen für die Mitarbeitenden, die sehr, sehr viel jünger sind. Weil die sind ja die Enkel unserer Eltern oder die Kinder unserer Eltern und sagen, warum geht ihr so schlecht mit euren Eltern um? Ihr könntet doch ein bisschen mehr Zeit dafür investieren. Das war so. Unsere Pflegekinder und auch unsere Nichten und Neffen sagen, wir wollen nicht so viel arbeiten wie du. Wir finden das total pervers, dass du nur um die Welt jettest und nie Freizeit hast und immer im Stress bist und immer eine Telefonkonferenz hast. Es ist doch okay, dass sie das sagen. Was ist denn daran falsch?
Ja, das wird dann immer sofort in die Low-Performer. Ne? Ich habe jetzt ein paar Interviews gegeben, da war immer, Low-Performer ist im Moment ein großes Thema. Ich kann das so, ich habe einen Sohn nicht beobachten, du hast ja auch einen Pflegesohn.
Überhaupt nicht.
Der offenbar sehr erfolgreich ist ich glaube, die sind nicht alle faul. Das kann man, also meiner Meinung nach gibt es nach wie vor Leute, die sind sehr ambitioniert, dann gibt es die sind mittelambitioniert, wie immer. Ne? Es verteilt sich.
In unserer Generation doch auch. Also ich habe so viele Faule gesehen, die sich ein schönes Leben gemacht haben auf dem Rücken anderer. War nicht meine Art, aber die gibt es in jeder Bubble und in jedem Bereich.
Und ich glaube, das ist auch so dienend führen, auch zu berücksichtigen. Jeder hat eine Lebensleistung und die sieht man erst, wenn man ans Ende des Lebens geht. Und die ist geprägt durch das, was wir wirtschaftlich erlebt haben, durch die Krisen, durch unterschiedliche Themen. Genau. Und ich glaube, da mehr Augen auf, ne?
Ja. Nee, und das müssen wir auch tun. Ja. Weil wenn wir jetzt aus dem offiziellen Berufsleben gehen, werden ja die wenigsten nicht mehr nicht arbeiten. Und ich bin ja sehr dafür, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, und das habe ich in meinem Buch auch so geschrieben, dass wenn die Gemeinschaft sich besinnt, aktiviert und nicht mehr nur jammert und lamentiert, das Thema zu lösen ist. Weil wir sind ja viele. Wir sind die beiden Geburtenstärkstärken sind 64 und 65. Die gehen alle in den nächsten 10 Jahren irgendwann in die offizielle Pension oder Rente oder so. Und dann ist das Sozialsystem nicht mehr in der Lage, sich genauso zu halten, wie es zu unserer Zeit war, als wir jung waren. Es ist aber ja nichts Schlimmes. Es ist ja einfach nur so. Ja. Es ist ein volkswirtschaftliches Thema. Und unsere Regierung schafft es ja nicht, auch nicht zu kommunizieren. Also statt über dieses Thema zu sprechen und zu sagen, also die nächsten 20 Jahre passiert A, B, C, D, E, darauf reagieren wir, da wissen wir schon, da wissen wir es noch nicht, da brauchen wir eigentlich nochmal Input. Nein, das ist ja die gleiche Form von ängstlicher Selbstgefälligkeit zu sagen, ich weiß sowieso besser, wie es geht, egal wer mich gewählt hat, ist mir wurscht. Damit fördere ich den Extremismus in einer Demokratie, haben wir gerade in den USA, sehen wir wunderbar, dass die Blaupause dafür, was passiert. Ich hoffe, dass sie nochmal ich glaube auch, dass sie die Kurve kriegen, weil die Menschen heute viel zu gebildet sind und viel zu selbstbewusst, um sich von einem Idioten wie dem in Amerika
man oder verkauft anderen, die Leute einfach auch, finde ich, auch für dumm, ne? Also indem man nicht wirklich sagt, so wie es ist, die Dinge auch benennt. Da ist einfach eine wahnsinnige Angst. Und,
so, und
ich glaube, es
gibt kommen so Persönlichkeiten wie Tim Walz und Kamala Harris aus dem Nichts, aus dem Off. Und erschüttern diesen Menschen, der sich für der Nabel der Welt hält, zusammen mit dem in Russland und dem in der Türkei und dem in, ich will die Namen nicht nennen, um denen keine Reichweite zu geben. Also das heißt, plötzlich kommen da Frauen und Menschen anderer Empathiestufen und fischen ihnen die Sachen weg. Ja, das gab es in der Bibel schon. Ich meine, der ganze Islam und das Judentum basiert auf dem Thema. Die Menschenfischer sind diejenigen, die gewinnen. Und da sind wir wieder beim Ausgangsthema der dienenden Führung, wenn es mir nicht um Menschen geht. Um was geht es mir denn sonst? Ich kann mich doch nicht ernsthaft technokratisch als Führungskraft darauf zurückminimalisieren, dass ich verliebt bin in mein Produkt, weil es so schön aussieht und meistens ein Auto ist.
Aber es gibt noch genug. Und
natürlich.
Vielleicht kommen wir an dieser Stelle nochmal zur Zukunft.
Genau.
Also wir waren ja im Grunde auch schon in der Zukunft, aber jetzt nochmal sozusagen offiziell dienende Führung. In der Zukunft, was braucht diese Zukunft? Du hast ja einen sehr positiven Blick. Und ich habe in der Vorbereitung auch gesagt, wenn ich manchmal die Dinge erlebe, die gerade passieren, dann fällt es mir sehr schwer, diesen positiven Blick zu behalten, weil ich erlebe diese Brückenzeit, dass da die Führungskräfte nicht mit umgehen können. Und dann sind Leute verzweifelt, sie werden nicht gesehen, sie werden nicht in ihren Stärken beachtet. Jemand, der sehr introvertiert ist, wird nicht gesehen, sondern wird Druck erzeugt. Und also ich höre das sehr, sehr oft im Moment. Ne? Und es wird nicht gut mit den Leuten umgegangen.
Ja.
Ne? Und warum? Warum schafft man das nicht? Und es wäre ja so wichtig für dieses positive Zukunftsbild.
Das Gleiche höre ich im Übrigen auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier Blümchen male und obwohl wir beide ein rosa Kleidungsstück anhaben, alles pink ist. Aber Think Pink hilft auf jeden Fall. Ne?
Also, es hilft, oder?
Ja,
also
ja,
es
natürlich.
Ist ja auch gut,
natürlich.
Dass wir jetzt pink anhaben.
Na klar.
Weil das leuchtet mehr als grau.
Genau. Oder blau. Oder dunkelblau.
Ja, genau.
Oder Uniformen. Es ist so, ich denke, du hast eben gesagt, wir lernen für die Zukunft aus der Gegenwart und ich lerne sehr viel aus für die Zukunft aus der Geschichte. Wenn wir uns mit unserem Land, unserer Historie, dass wir als nationalsozialistisches Volk den Krieg angefangen haben, ihn verloren haben mit Pauken und Trompeten und zwischendrin noch unendlich viele Millionen Menschen umgebracht haben als Regierung damals. Und ich sage wir deswegen, weil ich deutsche Staatsbürgerin bin, nicht weil ich mich dafür verantwortlich fühle als Person. Aber historisch haben wir eine Verantwortung und das haben ja unsere fast 80 Jahre Frieden jetzt gezeigt, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind. Wir haben eine Täter-Opfer-Umkehr. Wir waren die Täter und haben den Krieg verloren, also waren wir die Opfer. Wenn ich mir das anschaue, dann haben wir, also ich, Eltern und Schwiegereltern, die alle im Krieg geboren sind, die alle vier eine so dramatische Geschichte haben, dass mir eine schon genügen würde und die vier mich manchmal überfordern. Das heißt, wir haben als Kinder gelernt, uns auch um unsere Eltern zu kümmern. Also wir haben Verantwortung übernommen, die uns sehr stark, also mich hat die sehr resilient gemacht. Ich habe meine Resilienzbefragung mitgemacht von der TU Dresden, die mir dann bestätigt hat, dass ich eine wahnsinnige Resilienz aufgebaut habe in meinem Leben und dass das ein sehr, sehr großes Asset ist. Das war vor ungefähr 15 Jahren oder so. Mhm. Und ich habe mir das auch gemerkt. Und ich merke, dass dieses, es gab noch viel schlimmere Zeiten. Mein Opa hat zwei Weltkriege erlebt, war im Widerstand gegen die Nazis, hat deswegen seinen Job verloren, hat die Familie trotzdem beschützt, dass keiner verhaftet wurde, dass er selbst überlebt hat, dass die anderen überlebt haben. Ja, bitte, das ist doch viel mehr als das, was wir hier gerade erleben. Das ist ein bisschen Shishi. Wir müssen uns halt umstellen. Und dann fangen wir schon an zu flattern, wenn es mal ein bisschen so ist, dass man sich einfach mal auseinandersetzen muss. Ich glaube, wir haben Svenja verlernt zu streiten, konstruktiv zu streiten. Wir verletzen, wir werten sofort. Und das macht uns so angreifbar.
Sind sofort beleidigt.
Sofort.
Ne, haben diese,
und haben
diese
eine Meinung.
Argument A gegen Argument B. Ja. Und dann, ne, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben.
Nee.
Ja.
Nee.
Ja. Also keine Diskurskultur.
Nein, wir brauchen ein kollektives Refresh. Und was auch immer das heißt, dazu bin ich nicht gut genug ausgebildet, das seid ihr als systemische Coaches viel besser da, aber wir brauchen einfach die Beratung und die Unterstützung. Und das holen sich ja heute auch viel mehr Menschen. Guck mal, ich hatte einen Coach 2004, als ich diese zwei Hierarchiestufen übersprungen habe, weil ein Führungskräfteentwickler bei Siemens gesagt hat, Vera, es ist besser, du lässt dich begleiten. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, ich wusste gar nicht, dass es Coaches gibt.
Ja, und das auch als Begleitung zu betiteln, ne? Das ist immer so Begleitung. Ich finde, Begleitung ist so wichtig, gerade auch für Frauen, um sie in ihrer Streitfähigkeit auch zu stärken.
Ja.
Ne? Weil das haben wir einfach, können wir, aber haben wir gar nicht so gelernt.
Nee, wir haben das nicht gelernt. Also in meiner Familie konnten wir uns nicht streiten. Meine Mutter hat immer gesagt, oh Gott, nein, nein, es ist alles gut. Mein Vater hat gesagt, ach, wir machen das so, wie ich das sage. Ich unterhalte mich sehr oft mit ihm darüber. Und dann war der Streit zu Ende. Also der wurde überhaupt nicht ausgelebt. Also wir als Kinder haben dann gedacht, okay, das ist halt so. Und meine Reaktion war, ich bin mit 19 ausgezogen, habe mein eigenes Leben gelebt. Mein Bruder ist dort geblieben und hat ein anderes Leben gelebt. Also, ne? Und dann ist das ja, wenn ich das jetzt mal sage, repräsentativ in unserer Generation. Und da wir ja im Moment die größte Bevölkerungsanzahl stellen prozentual. Also unsere Eltern sind ja zwischen 80 und 100 in der Regel, vielleicht Ende 70 bis 100. Heißt das, wir müssen uns auch mit diesen ganz alten Menschen anders beschäftigen. Deren Traumata kommen jetzt erst hoch in ihrer Demenz, in ihrer Einsamkeit, jetzt zu erkennen, ich bin am Ende meines Lebens. Und ich habe ja gerade meine Mutter bis ins Sterben begleitet. Sie haben ein unendliches Gottvertrauen und eine Gläubigkeit, die ihnen geholfen hat, diese schweren Zeiten zu überstehen. Auf der anderen Seite haben sie auch eine Grundgüte, dieses Leben so gehabt zu haben und können dann, also in meine Mutter konnte jetzt in Frieden selbstbestimmt sterben. Und so viele können das nicht, aber sie ist ja im Krieg geboren, also hat keine Eltern gehabt, war vollweise, was ich immer noch bizarr finde, dass sie überhaupt Kinder gekriegt hat, also mit diesem Erleben. Aber meine Mutter und mein Vater haben eine ganz andere Lebensgemeinschaft aufgebaut als ihre jeweiligen Eltern. Und ich habe wieder eine ganz andere aufgebaut als meine Eltern. Das heißt, wir transformieren und entwickeln uns doch in den Familien und bei uns selbst weiter. Warum können wir das nicht transferieren auf die unternehmerischen Situationen?
Und das gehört ja auch zusammen, ne?
Also, natürlich.
Wie du darauf siehst. Und ich finde das so schrecklich, wie mit alten Menschen umgegangen wird. Und so auch, wie viel Einsamkeit es gibt und
wie viel Verzweiflung
und
das haben sie nicht verdient.
Nein, das haben sie nicht verdient. Und da kommen wir wieder zu den Lebensphasen und welche Prioritäten es braucht. Und es hört sich so an, als ist das Vergangenheit, aber das ist die Zukunft, ne?
Genau.
Finde ich, wie man damit umgeht.
Und wir können nicht über Kindererziehung und sehr, sehr mühsam uns dahin entwickeln, dass Care Work für Kindererziehung endlich nicht mehr so tabuisiert ist. Es ist immer noch nicht optimal, aber es ist, und sperren die Alten gedanklich und in echt weg. Was soll denn das? Also ehrlich gesagt, habe ich am meisten über das Älterwerden gelernt über die letzten 2 Jahre, als ich, wenn ich meine eigenen Eltern und Schwiegereltern. Und die meiste Zeit haben wir humoristische Einlagen hier. Das ist doch nicht mal ernsthaft. Also mein Leben als Vorständin war deutlich ernsthafter als das, was ich jetzt habe. Es gibt Situationen, da könnte ich mich kaputt lachen und denke, das ist genau mein Vater. Meine Güte, ich könnte mich jetzt kaputt. Und er lacht dann selbst, wenn ich dann sage, Papa,
ja, ich finde das auch.
Und dann sagt er, ja, meinst du, das gilt heute nicht mehr? Und ich so, nee, aber schon lange nicht mehr. Der sagt immer noch, der Ahmed ist immer am Handy. Und sage ich, ja, das ist dem sein Leben. Und bei mir war es mein Büro. Du, dass du eine Sekretärin hattest, die für dich alles abgetippt hat, ja, sei froh drum. Aber das hat man heute nicht mehr. Das hat man noch, aber in anderen Formen. Und ich habe eine KI-Assistentin. Du weißt doch nicht mal, was KI ist.
Genau. Du willst es aber auch gar nicht wissen.
Nein,
aber das ist auch okay.
Gut so. Ja. Also ich finde, es muss er auch nicht mehr wissen. Wenn es ihn interessieren würde, würde ich es mit ihm durchgehen. Nee. Aber wenn er sagt, mich interessiert das nicht, mich interessiert lieber Zeit zu verbringen mit meinen Kindern und meinem Pflegeenkel und meinen Freunden, dann kann ich das ja total verstehen. Weißt du, und Svenja, wenn die sich mit 85 nur übers Sterben unterhalten, ich finde das sehr unangemessen, wenn ich dabei bin. Aber wenn die alleine sind, finde ich, ist das doch total okay. Ist halt ihr Thema.
Und das gehört ja auch dazu. Und
na klar.
Ich finde das auch ganz wichtig. Also wenn wir jetzt vielleicht nochmal so Richtung Abschluss kommen und finde ich, nochmal wichtig drauf zu schauen. Also ich erlebe gerade einen Rückfall in alte Verhaltensmuster. Ja. Und ich finde das ganz schrecklich. Ich habe Outplacement Anfang des Jahrtausends gemacht. In der Finanzkrise hatte ich da immer mit Abbau zu tun und die Leute wurden so mies behandelt. Und ich sehe das und höre das jetzt wieder. Ja. Und die Führung ist, ich weiß, wir mussten damals den Führungskräften die Kündigungsgespräche abnehmen,
ja,
weil sie nicht in der Lage waren. Und vor dem Hintergrund dessen, dass jetzt so eine Regression stattfindet, was empfiehlst du den Führungskräften, die jetzt zuhören? Denjenigen, vielleicht haben sie eine offizielle Leitungsfunktion, vielleicht führen sie einfach nur ihre Chefs oder was auch immer. Was empfiehlst du diesen Menschen? Was sollten sie jetzt tun?
Ganz wichtig ist zu kommunizieren, Transparenz reinzubringen in die Situation, in der sie sich entweder selbst befinden oder ihren Teammitgliedern zuzulassen, dass sie diese Transparenz haben. Sie sollen sich begleiten lassen, wenn sie im Umfeld sind, was sehr viel Veränderung vor sich hat oder tiefgreifende technologische oder auch strukturelle Dinge. Es gibt ja auch viele Unternehmensteile oder Unternehmen, die aus dem Markt gehen werden, weil sie durch anderes ersetzt werden. Das gab es immer schon. Und da braucht es Begleitung. Entweder ist eine Führungskraft so erfahren, wie ich mich bezeichnen würde, und ich konnte mich teilweise selbst begleiten. Aber selbst ich habe, als ich gekündigt habe, mit meinem Team einen Veränderungsworkshop gemacht, der über 12 Monate ging, in 3 Phasen, damit ich selbst diese größte Veränderung in meinem Berufsleben, nämlich aus diesem Berufsleben, was ich bis dahin kannte, geliebt habe und nichts anderes mir vorstellen konnte, rausgehen zu können, aber auch meinem Management-Team die Gelegenheit zu geben, nochmal neu zu definieren, hat es für sie überhaupt eine Bedeutung, wenn ja, welche und was ist daraus für sie selbst, auch meine Assistentin damals. Und wir haben daraus so viel über uns gelernt, wie wir nie gelernt hätten, wenn wir nicht diesen Veränderungsworkshop gemacht hätten. Also es ist völlig normal, sich begleiten zu lassen. Alles, was hier an Buzzwords aus den Bubbles kommt, ist nur getürkte Angst, zu sagen, genau, ich weiß nicht, was ich tatsächlich machen soll. Und es könnte mir als Schwäche ausgelegt werden, wenn ich jemanden frage, sich Menschen wie dich oder mich zu holen, die einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten und zu sagen, was könnten wir denn jetzt tun? Und dann haben wir A, B, C, D, E und dann habe ich wenigstens eine Möglichkeit zu wählen. Und Menschen als das Humankapital der Zukunft zu sehen. Das, was Maschinen und Roboter in der 70er, 80er, 90er Jahre in der Industriegesellschaft waren, sind jetzt ausschließlich Menschen. Weil Menschen programmieren Software. Selbst wenn sie KI-Systeme haben, haben die Menschen die KI-Systeme erzeugt. Das sind keine selbstständigen Wesen wie in Star Wars oder in Star Trek. Es sind Maschinen, die gefüttert werden mit Informationen. Menschen machen den Unterschied. Im Bösen wie im Guten, im Erfolgreichen wie im Nicht-Erfolgreichen. Und Humankapital ist das, was ich immer geschätzt habe in meinen ganzen 40 Jahren und jetzt auch in meiner Selbstständigkeit und auch in dem Buch, ist mir nochmal so klar geworden, dass mein ganzes Leben aus Begegnungen mit wundervollen und sehr ätzenden Menschen besteht. Ätzenden waren die wenigeren, aber die wundervollen haben mich auch ganz begleitet und die kommen in dem Buch auch vor, weil sie immer in den verschiedenen Etappen waren, dass meine Energiespender und ich deren Energiespender, weil wir immer uns auf Augenhöhe versucht haben, in Themen, Projekte, schwierige Situationen reinzufuchsen. Und das können wir doch heute auch. Wir müssen halt ein bisschen von unserem hohen Ross runtergehen. Und Demut wäre wahrscheinlich das, was uns jetzt ganz gut täte, insbesondere wenn wir älter sind. Weil in dem Moment, wo ich nicht mehr Herr Vorstandsvorsitzender bin, bin ich halt Herr Müller oder Frau Schneevogt. Und die hier wissen nicht in der Eifel, wer ich bin.
Genau, das ist auch gar nicht wichtig dann
natürlich
mehr.
Natürlich nicht,
ne?
Weil ich wohne hier. Ich bin eine Mitbürgerin dieser Stadt und engagiere mich an bestimmten Ecken für die Ahrflut und bin dann da. Und ich kann ja meine Talente auch überall einbringen. Mhm. Und ich glaube, das wissen so viele Männer gar nicht zu schätzen, wie viel Management-Talente sie haben, die sie auch fürs Gemeinwohl einsetzen könnten. Und da macht die Politik einen großen Fehler, Svenja, das nicht zu thematisieren. Es kommt jetzt, also es kommt ja immer alles.
Ja, hoffentlich,
manchmal ist man,
ne?
Ja, doch, doch, doch. Jetzt ruft mein Vater an. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz unterbrechen.
Vera, jetzt habe ich sogar erleben dürfen, wie du ein Gespräch mit deinem Vater geführt hast. Und das fand ich auch wunderbar, weil es zeigt, welche Prioritäten eigentlich im Leben wirklich wichtig sind. Und jemand mit Alzheimer braucht einfach eine Struktur und das ist dann wichtig, dann auch dran zu gehen. Und das fand ich super. Und wir haben ein ganz tolles Gespräch gehabt mit unglaublich vielen Facetten über dienende Führung. Ich danke dir ganz herzlich und ich übergebe dir einfach das letzte Wort.
Vielen Dank. Ja, ich bin dir auch wirklich sehr dankbar über die Struktur des Gesprächs. Ich glaube, das hat mir auch nochmal gut gezeigt, dass wir mit den richtigen Themen an der richtigen Stelle sind und auch die Verantwortung und auch die Lust, wenn man älter ist, trotzdem was zu machen. Also ich spüre das auch mit, wenn wir uns unterhalten und ich spüre das so oft, wenn ich mit vielen Frauen aus meiner Generation, bei den Männern ist noch ein bisschen Nachholbedarf, wobei ich meinen eigenen gerne ausnehmen würde. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz fair. Ich kenne halt nur nicht so viele. Vielleicht fühlen die sich ermutigt, aufgrund unseres Gespräches sich mal zu äußern in der offiziellen Kommunikation. Und vielen, vielen Dank dafür, dass du die Initiative ergriffen hast. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was das Buch, was das erste Mal in meinem Leben, ein neues Projekt, was ich begonnen habe, was das auslösen wird. Und ich sehe aber schon so viele Good Vibes. Also von daher kommen wir zurück auf unsere pinken Outfits. Think Pink, Good Vibes ist auf jeden Fall ein gutes Motto für die Zukunft.
Also vielen, vielen Dank an dich, Vera.
Sehr gerne.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt, mit dir zu sprechen. Und danke den Zuhörerinnen und Zuhörern und gerne kommentieren und gerne schreiben und wo auch immer ihr das hört oder seht und die Möglichkeit besteht, ein Like zu geben, dann freuen wir uns natürlich über dieses Like oder je nachdem 5 Sterne. Vielen, vielen Dank, Vera, und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Svenja, bis dahin.
Wie führst du, auch wenn du keine offizielle Führungsposition begleitest, haben wir auch immer selbst eine Führungsaufgabe. Und die Frage ist, wie nehmen wir diese wahr? Ich fand bei Vera sehr spannend, wie sie auf Zukunft, auf Gegenwart und auch auf die Generationen blickt. Denn wir haben da eine ganze Menge an Hausaufgaben zu machen. Und wir müssen die Weichen für die Zukunft stellen. Wenn auch dir das wichtig ist und auch du bei diesen und anderen Themen weiterdenken möchtest, dann abonniere diesen Podcast, wenn du es jetzt noch nicht getan hast. Gebe mir gerne, je nachdem, wo du das hörst, auch 5 Sterne. Das freut mich sehr. Das hilft diesem Podcast auch. Und ja, auch Kommentare sind natürlich ebenso erwünscht wie, dass du diesen Podcast deinen Freunden, Kolleginnen und allen empfiehlst, von denen du glaubst, dass sie gerne weiterdenken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.